Ihre Mitarbeitenden produzieren jetzt gerade Arbeitsmüll mit KI, obwohl KI ja eigentlich alles besser machen soll, oder? Das besprechen wir in dieser Episode. Los geht's! Herzlich willkommen zu Was kann KI? Frisch zurück aus der Winterpause sind wir mit dem Thema da AI Workslop. Wie Sie AI Workslop erkennen, was das überhaupt eigentlich ist, warum das ein Problem für Sie sein könnte und was Sie dagegen tun können, das erfahren Sie in dieser Episode.
Was ist eigentlich AI Workslop?
Naja, um das zu klären, sollten wir uns zunächst einmal anschauen, was ist denn überhaupt Arbeitsmüll, klassischer Arbeitsmüll? Und ganz ehrlich, jeder, der arbeitet, weiß, oder zumindest jeder, der arbeitet und in einem Büro sitzen muss, der weiß, dass Arbeitsmüll überall lauert. Arbeitsmüll, das ist zum Beispiel ein nicht vorbereitetes Meeting und vielleicht auch ein Meeting, was ohne Entscheidungen zu Ende geht. Arbeitsmüll ist, wenn ich mich fragen muss, warum ich einen E-Mail-Verteiler oder in einer E-Mail mit einem E-Mail-Verteiler von irgendwie 40 Leuten halt drin bin und jetzt diesen ganzen Salmon lesen muss. Und Workslop, Arbeitsmüll ist auch, wenn ich über den Tag hinweg dutzende kleine Chatnachrichten bekomme, über diverseste Kanäle verteilt und dazu noch hunderte von E-Mails, wo ich im CC bin und ich mir händeringend jemanden wünsche, der mir das mal zusammenfasst. Das ist Arbeitsmüll, so wie ihn jeder Wissensarbeiter und jede Wissensarbeiterin kennt. Neu hingegen ist, dass wir das Ganze natürlich jetzt mit KI generieren können. Und das passiert jetzt bereits. Und das nennt man dann sogenannten AI-Workslop. Das heißt, Inhalte, die formal erstmal ganz gut aussehen, inhaltlich aber sehr, sehr, sehr dünn sind und letztendlich nur eine Fassade errichten von Produktivität, das Unternehmen aber weder bei seinen Zielen weiterbringen, noch in irgendeiner Form, ja, ich sag mal wirklich Produktivität oder Effizienz schaffen. Das ist der sogenannte AI-Workslop.
Und warum ist das jetzt bitte ein Problem?
KI kann sehr gut Texte formulieren, E-Mails, Konzepte, Projektpläne, Präsentationen und vieles, vieles, vieles mehr. Wenn diese Informationen allerdings so inhaltlich dünn sind, dass sie bei dem Empfänger nicht für einen Erkenntnisgewinn sorgen, dann ist das ein Problem. Denn diese Inhalte müssen natürlich in die Organisation dann hineingeschickt werden. Und dort sind Empfänger, Empfängerinnen, die dann diese Informationen aufnehmen und verstehen müssen, lesen müssen. Und je länger zum Beispiel eine E-Mail ist, ganz egal wie toll sie sich ausdrückt und wie höflich sie geschrieben ist, wie professionell sie dahin kommt, wenn am Ende die Person, die sie lesen muss, keinen Erkenntnisgewinn davon hat oder sogar wesentlich mehr Zeit noch investieren muss, um überhaupt zu verstehen, worum es in diesem Schriftstück denn gehen soll, dann passiert Folgendes. Dann wird diese E-Mail ja mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die Person womöglich vorher investieren musste bei einer herkömmlichen E-Mail. Und wenn sie wesentlich mehr Zeit investieren muss, hat sie wesentlich weniger Zeit für andere Dinge. Das heißt, der Effizienzzugewinn dadurch, dass KI diese E-Mail generiert hat, ist erstmal nur bei der Person, die die E-Mail abgeschickt hat. Die ist schneller mit dem Thema fertig. Das ist aber eine sogenannte Milchmädchenrechnung, denn diese Zeit muss auf der anderen Seite natürlich wieder investiert werden, um den Inhalt zu verstehen und da irgendwie durchzukommen und womöglich am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, auch, ja, das ist alles hier irgendwie schön geschrieben, aber so richtig weiterbringen tut mich das an der Stelle halt nicht. Was machen wir jetzt damit? Und wenn das einmal passiert, ist das nicht schlimm. Wenn das zweimal passiert, ist es auch nicht schlimm. Aber wenn es hundertfach pro Tag passiert, je nach Unternehmensgröße, wenn es wirklich über das gesamte Jahr ständig der Fall ist, dann ist das durchaus schon so ein bisschen negativ. Und das kann wirklich Geld kosten, weil Zeit ist Geld. Je mehr Mitarbeitende in etwas investieren müssen, in zum Beispiel herauszufinden, ob die E-Mail tatsächlich inhaltlichen Sinn ergibt, desto weniger haben sie für andere Dinge Zeit.
Woran erkennen Sie AI Workslop?
Na, da gibt es zunächst einmal die direkten und die indirekten Merkmale. Fangen wir mal mit den direkten an. Die direkten Merkmale sind sowas wie, wenn Sie einen Text lesen und den Eindruck haben, dass da ein Zirkulärschluss drin ist. Dass Fancy-Worte mit anderen Fancy-Worten erklärt werden, aber ohne, dass tatsächlich irgendwas erklärt wird. So ist es zum Beispiel, wenn ich sagen würde, Zeit ist Geld, weil Geld nicht auf Bäumen wächst. Und gucken Sie mal, wenn Sie eine E-Mail sehen, wo mehrere Absätze drin sind und die den Eindruck haben, dass diese Absätze immer wieder irgendwie das Gleiche behandeln, nur mit anderen Worten, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das Ganze halt mit KI verfasst worden ist. Ja, so ein Thema, was ja auch sehr in den sozialen Medien besprochen worden ist, ist der sogenannte M-Dash. Das heißt also der Gedankenstrich, dass die KI sehr, sehr, sehr gerne diesen Gedankenstrich verwendet. Bis hin zu, dass jeder, der jetzt heutzutage auf LinkedIn zum Beispiel hat, den M-Dash verwendet, bezichtigt wird, seine Beiträge mit KI zu generieren, was vielleicht gar nicht stimmt. Manche benutzen den Gedankenstrich einfach gerne. Ich gehöre nicht dazu. Was gibt es noch? Die KI verwendet unheimlich gerne, also zumindest bei ChatGPT ist das so, die horizontalen Trennlinien zwischen Absätzen, ohne dass das irgendeinen Sinn ergeben würde. Ich habe immer meine liebe Not in den Dokumenten, die ich halt mit KI generiere, diese horizontale Linie wieder halt rauszunehmen, weil ich natürlich schon drüber lese und meine Anpassungen mache und das einfach nicht drinstehen haben lassen möchte. Wenn Sie allerdings halt mal so ein Dokument sehen und Sie sehen horizontale Trennlinien, ohne dass die einen konkreten, ich sag mal, Nutzen haben, dann wissen sie ganz genau, okay, das wurde wahrscheinlich hier unreflektiert einfach mit KI generiert. Was gibt es noch? Die KI, ChatGPT hier als Beispiel, verwendet unheimlich gerne fettgedruckte Worte, um Akzente zu setzen. Ich persönlich finde das immer sehr, sehr störend, wenn die Hälfte von dem Absatz irgendwie fettgedruckt ist, obwohl das irgendwie gar keinen großartigen Nutzen hat. Denn in der Business-Kommunikation, in der professionellen Kommunikation überlegt man sich, glaube ich, sehr, sehr gut, wie man ein fettgedrucktes Wort einsetzen möchte, ob man das wirklich betonen möchte. Die KI macht das allerdings halt sehr, sehr inflationär. Wie gesagt, ich verlinke zu dieser Episode gerne halt die Wikipedia-Seite mit weiteren Merkmalen. Da gibt es eine ganze Vielzahl von. KI war früher auch sehr gut darin, bestimmte Worte zu verwenden, sehr geschwollen zu schreiben. Das ist mittlerweile mit den aktuellsten Modellen wie ein ChatGPT 5.2 ist das wesentlich besser und wesentlich angenehmer geworden. Aber auch natürlich da finden wir weiter bestimmte Worte, die dann auch verraten können, dass das Ganze per KI generiert worden ist. Wie gesagt, dass etwas mit KI generiert worden ist, ist ja erst einmal nichts Verwerfliches. Nur wir kommen dazu, was das für Ursachen hat, wenn die Qualität halt des Generierten halt nicht besonders gut ist und somit halt dann schlechte Auswirkungen auf unsere Organisation hat. Kommen wir noch eben kurz zu den indirekten Merkmalen. Indirekte Merkmale, wie der Name sagt, haben jetzt erstmal nichts mit dem Erzeugnis an und für sich zu tun. Aber wenn Sie jemanden zu einer E-Mail ansprechen, der Ihnen da etwas geschickt hat und diese Person kann sich nicht mehr an den konkreten Wortlaut erinnern, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass entweder diese Person viel zu viele E-Mails schreibt oder sie viel zu oft halt mit KI generieren das lässt und einfach sofort abschickt, ohne sie halt nochmal quer zu lesen. Denn dann weiß man nicht mehr, was denn die KI da jetzt eigentlich geschrieben hat und ist so ein bisschen überrascht, wenn plötzlich man auf diesen konkreten Wortlaut angesprochen wird. Und ein sehr trügerisches Zeichen vielleicht, aber in der Realität, glaube ich, sehr oft kann man das beobachten. Zum Beispiel, wenn es um bestimmte Arbeitserzeugnisse geht. Und Sie wissen, dass dieses Arbeitserzeugnis eigentlich eine Woche dauert. Und Sie bekommen es, nachdem die Aufgabe gestellt worden ist, aber bereits einen Tag später oder sogar nur wenige Stunden später, vielleicht noch in derselben Stunde, obwohl das vorher dann einen ganzen Tag gedauert hat. Dann ist es jetzt hier zu früh noch zu sagen, okay, das ist schlecht, weil es schnell kam. Es kann auch eine sehr gute Qualität haben. AI Workshop kommt aber schnell und hat eine schlechte Qualität. Und wenn Sie dann halt das durchlesen und sehen, ja, das hätte ich selber schreiben können oder selber generieren können, dann ist das auch ein sehr, sehr sicheres Zeichen dafür, dass jemand da gerade KI verwendet und schnell Inhalte rausjagt, ohne iterativ damit zu arbeiten. Aber damit greifen wir schon letztendlich ein Stück weit vor, wie man denn auch AI-Workshop verhindern mag. Dazu kommen wir nämlich dann auch gleich als Nächstes.
Was sind die Auswirkungen von AI-Workshop?
Das haben wir eigentlich schon gesagt, zumindest einen Teil haben wir schon besprochen, und zwar Geld. Nicht für jede Organisation geht es immer um Geld. Gerade wenn wir im öffentlichen Dienst sind, dann wird meistens halt nicht der Euro oder der Taler dahinter halt gesehen. Aber auch unabhängig davon, wenn die Organisation langsamer wird im Entscheiden, im Agieren, dann hat das immer eine wirtschaftliche Implikation. Meistens geht es bei dem Einsatz halt von KI halt eben um das Gegenteil. Es soll alles effizienter, alles schneller werden. Aber wenn die Organisation trotz KI plötzlich langsamer wird, ist das ein sehr hohes, sehr großes Zeichen halt für AI Workshop und definitiv eine Auswirkung von AI Workshop. Aber es geht nicht nur um die Geschwindigkeit, wie gearbeitet wird, sondern es geht auch um das Ansehen. Nehmen wir mal an, wir haben Karl Peter, der gerne lange E-Mails mit KI verfasst. Und diese E-Mails schickt er gerne an alle seine Kollegen raus. Diese Kollegen lesen diese E-Mails natürlich ganz aufmerksam, kommen aber aus diesen E-Mails dann raus und wissen eigentlich so gar nicht, worum ging es jetzt eigentlich, warum hat er jetzt die E-Mails so lange geschrieben? Karl Peter schreibt immer wieder neue E-Mails, immer längere E-Mails und die sind alle top formuliert, professionell, wow, nur keinen bringen sie weiter. Wie verhält sich jetzt nun das Team gegenüber Karl Peter? Wahrscheinlich werden sie ihn irgendwann ein bisschen abtun, so nach dem Motto, ja, der benutzt sowieso KI. Wenn dann eine E-Mail kommt, lesen wir die nicht großartig, die lassen wir uns gegebenenfalls von der KI zusammenfassen, dann wissen wir, dass da nichts drin steht an der Stelle. Das Ansehen leidet. Und zwar von denjenigen, die zwar vielleicht im guten Willen KI verwenden, aber eigentlich ihrer Organisation eher, ja, ich sag mal, nichts Gutes tun, eher Schaden anrichten. Das Ansehen dieser Personen leidet, obwohl sie eigentlich ja mit KI schon Vorreiter sind, an der Arbeitsweise, die sich auch in den nächsten Monaten und Jahren immer weiter durchsetzen wird. Und damit ist letztendlich halt keinem so richtig geholfen. Eine weitere Auswirkung, da wird es jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, bleiben Sie gerne bei mir, ist die Schatten-KI. Schatten-KI und der Begriff AI-Workslop sind sehr eng miteinander verbunden. Denn AI-Workslop entsteht meistens dann, wenn man eben einerseits nicht großartig geschult ist im Umgang mit KI und andererseits eher auf versteckte Art und Weise KI einsetzt, also KI-Systeme einsetzt, die gar nicht in der Organisation freigegeben sind. Und weil man die meistens auch nicht bezahlt, hat man dann ja eine kostenfreie Version. Und die kostenfreien Versionen sind meistens nicht so gut wie halt die Pro-Versionen, muss man leider mal so sagen. Und deswegen ist der Begriff AI-Workshop sehr, sehr stark verbunden halt mit der Schatten-KI.
So, was sind jetzt die konkreten Ursachen?
Ich würde das einsortieren ganz gerne halt in TOK. T-O-K. Da haben wir nämlich zunächst einmal die technischen Ursachen. Ganz lapidar, es existiert kein internes KI-System. Das heißt also intern in der Organisation steht keine KI zur Verfügung, die Mitarbeiter nutzen können. Das bedeutet nämlich nicht gleichzeitig, dass nicht auch KI-Systeme verwendet werden, sondern halt in Form von Schatten-KI. Das heißt, wir haben hier private Zugänge auf dem Handy und dort wird halt dann eine KI verwendet, meistens in der kostenfreien Version. Oder aber es existiert ein internes KI-System, wie zum Beispiel der Copilot, nur niemand hat darauf eine Lizenz. Ich habe schon Unternehmen erlebt, die flächendeckend Schulungen durchgeführt haben, aber eben nicht flächendeckend auch Lizenzen für den Copiloten verteilt haben. Er konnte also nur in der kostenfreien Version eingesetzt werden und die war wesentlich stärker limitiert als natürlich die Pro-Version. Das sind zunächst einmal, mal ganz einfach gefasst, halt die technischen Ursachen für AI-Workslop. Organisatorische Ursachen sind, naja, wenn die Mitarbeiter eben halt nicht in KI geschult sind. Und Schulung fängt nicht bei einem E-Learning an, was einen nur über halt rechtliche Rahmenbedingungen informiert. Ein E-Learning muss schon da wesentlich mehr leisten, damit Menschen verstehen, wofür ist eigentlich diese Technologie da, wofür ist sie gut, wofür kann sie eingesetzt werden, wofür sollte sie nicht eingesetzt werden, worauf muss ich achten, wenn ich damit Ergebnisse produziere und so weiter und so fort. Das alles gehört eigentlich in eine Schulung rein, die jeder Mitarbeiter heutzutage in einem Unternehmen haben sollte. Aber nach wie vor suchen ganz viele Menschen noch händeringend nach einer Schulung, weil ihr Arbeitgeber ihnen halt aktuell halt keine geben möchte, beziehungsweise sie wünschen sich eine Schulung, sie bekommen aber gerade halt keine. Also ergo werden sie trotzdem KI verwenden, nur halt irgendwie. Und irgendwie führt halt dann zu AI-Workslop. Und dann haben wir natürlich noch einen ganz wichtigen Punkt, und zwar fehlende Leitlinien. Denn selbst wenn Mitarbeitende mit Schulungen überhäuft worden sind und jetzt wirklich gut über KI Bescheid wissen, selbst wenn sie eine entsprechende Lizenz für ein internes Tool haben, dann muss trotzdem die Organisation ein Stück weit in Form von Leitlinien festlegen, wie denn KI eingesetzt werden soll, was okay ist und was nicht okay ist, was Do's und Don'ts sind. Und darüber muss ich natürlich dann erstmal die Führungsetage, muss ich Gedanken machen. Und das tun sie leider nur, meiner Erfahrung nach, in den allerwenigsten Fällen. Denn Leitlinien sind in allererster Linie für die Mitarbeitenden geschrieben. Leitlinien dürfen nicht quasi eine Ausschlusserklärung sein, rein rechtlich, damit man nachher, ich sag mal, wenn irgendwas mit KI passiert, nicht haftbar ist. Das passiert aber sehr oft. Leitlinien sind für Mitarbeitende da, die diese Leitlinien als Orientierung nehmen, wie denn am Ende dann konkret mit KI gearbeitet werden soll.
Okay. Was wären denn jetzt entsprechende Gegenmaßnahmen?
Das gucken wir uns halt auch wieder an TOC an, also Technik, organisatorisch und kulturell. Bei der Technik ganz klar, wir brauchen intern ein KI-System. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wir brauchen auch ein Bezahl-KI-System. Also es gibt ganz viele kostenfreie KI-Systeme, es gibt ein Open-Map-UI, was auf einem eigenen KI-Server laufen kann, wo dann Open-Source-Modelle laufen. Das ist alles super. Aber wir brauchen auch einen Zugang zu einem Bezahl-KI-System, wie zum Beispiel ChatGPT in der Plus-Variante. Und das mag zunächst einmal Geld kosten. Aber es ist nun mal so, dass sogenannte SOTA-Modelle, also State-of-the-Art-Modelle, dem Open Source immer ein bisschen voraus sind. KI-Nutzung bedeutet ja nicht nur das KI-Modell, sondern auch die Webseite, auf der das KI-Modell zugänglich gemacht wird, die gehört zu der Gesamtwahrnehmung einfach dazu. Das heißt also, ein Modell ist nur so gut wie auch die Webseite, die es nutzbar macht oder wie die Technologie, die es an der Stelle halt nutzbar macht. Die Webseite ist immer mindestens genauso wichtig, der Zugangspunkt ist immer mindestens genauso wichtig, halt wie das KI-Modell an und für sich. Und gerade so die internen Lösungen scheitern meistens halt eben an dieser Webseite, an dem Baukasten, mit dem man das KI-Modell halt dann verfügbar macht, respektive seine Fähigkeiten ausnutzen kann. Und deswegen spielen ganz viele Menschen halt dann in Schulungen auch wieder, ja, wir haben hier so ein System, aber das liefert immer schlechtere Ergebnisse als ChatGPT. Wie kommt das? Und das ist eben halt so zu erklären. Ne? KI besteht halt eben nicht nur aus dem KI-Modell, sondern auch der Webseite, mit der man das Ganze zugänglich macht. Deswegen ist mir persönlich immer wichtig, dass Mitarbeiter zumindest irgendeine Möglichkeit haben, auch eine Bezahlversion von einem KI-Modell in Anspruch nehmen zu können. Nur so können sie herausfinden, was denn gerade State of the Art so geht. Es ist keinem damit geholfen, wenn man quasi sagt, nee, ihr dürft jetzt hier nur Open Source verwenden, was immer so ein bisschen hinterherhängt hinter der aktuellen Entwicklung, nicht mehr ganz so weit, aber immer noch. Damit ist keinem geholfen, denn die Mitarbeitenden müssen lernen, wie KI funktioniert, was damit geht, was gerade State of the Art ist, und dafür muss man State of the Art Modelle nutzen. Und die muss man bezahlen. Konzerne dahinter, die haben längst verstanden, dass ihre KI-Modelle was können. Die müssen das keinem mehr beweisen. Und deswegen werden sukzessive die richtig guten Fähigkeiten, der Intellekt, kann man so sagen, werden aus den kostenfreien Versionen immer weiter rausgezogen. Und die sind dann halt einfach nur gegen Cash verfügbar. Und das muss einem Unternehmen halt schon ein bisschen was wert sein, seinen Mitarbeitenden dann auch eine Pro-Version, meinetwegen halt auch vom MS Copiloten oder halt von ChatGPT zur Verfügung zu stellen, natürlich unter dem entsprechenden Vertrauen. Also ich fasse nochmal zusammen, Technik bedeutet, ne, jeder hat Zugang, jeder hat eine Lizenz zu einem KI-System, gegebenenfalls auch einem internen, auf Open Source basierend, aber hat auch die Möglichkeit, ein Bezahlsystem einzusetzen, was ganz vorne mit dabei ist an dem, was KI gerade leisten kann. Naja, was muss jetzt dann organisatorisch gemacht werden? Das ist ja mal nicht logisch, weil die Leute müssen geschult werden. Mal, da beißt die Maus keinen Faden ab, die Leute müssen geschult werden. Da reicht ein E-Learning maximal dafür aus, um, ich sag mal, das intern eingesetzte Tool besser zu erklären. Aber eigentlich brauchen die Leute das Wissen, was kann KI eigentlich überhaupt? Was wird damit in Zukunft alles möglich sein? Wofür setzen wir es jetzt ein? Was kann es in Zukunft? Was kann es jetzt noch gar nicht? Wo sind die Limitationen? Und das kann man meistens in einem E-Learning, was die Leute einfach nur so ein bisschen seelenlos durchklicken, kann man das nicht ganz so gut vermitteln. E-Learnings sind sehr gut dafür, wenn es darum geht, eine bestimmte Software, ein bestimmtes KI-Modell konkret kennenzulernen. Ein weiterer organisatorischer Punkt ist, dass es eben Leitlinien gibt. Na, wie soll KI eingesetzt werden? Was sind gute Ergebnisse? Was sind schlechte Ergebnisse? Wie muss man das konkret jetzt bewerten, was da von der KI herauskommt? Und ja, wie wird überhaupt erwartet, dass man mit KI arbeitet? Das muss in der Leitlinie drinstehen und dafür müssen sich Leute auskennen und die müssen geschult sein. Punkt, aus, Ende. Da lasse ich auch nicht mit mir reden. Aber auch hier bei den Maßnahmen ist natürlich die Kultur eigentlich der größte Hebel. Denn in der Kultur, in der Unternehmenskultur, Organisationskultur muss festgelegt sein, dass qualitatives Arbeiten belohnt wird. Qualitatives Arbeiten ist ein zweischneidiges Schwert, denn qualitatives Arbeiten kann auch bedeuten, dass ich an einer E-Mail 3 Wochen sitze. Ja, ich muss ja ganz sicher sein, dass das richtig ist, was ich da schreibe und es dürfen keine Fehler sein. Ich muss mich nochmal rückversichern. Das ist vielleicht im Sinne auch ein qualitatives Arbeiten, aber das darf es natürlich an einer Stelle nicht sein. Qualitatives Arbeiten bedeutet für mich, dass jeder einen gewissen Qualitätsanspruch hat, der dann auch in den Arbeitserzeugnissen durchgehalten wird und der muss irgendwie festgelegt worden sein. Wie sollen denn Arbeitsergebnisse sein? Wie schnell sollen sie denn eigentlich überhaupt entstehen? Ist es denn okay, dass ein 15-seitiges Konzept immer halt von 2 Stunden halt entsteht? Ist das okay? Soll das so sein? Nein. Also muss die Kultur festlegen, wie denn qualitativ gearbeitet werden soll und vor allem, dass qualitativ gearbeitet werden soll und dass Quantität halt eben nicht immer den Trick ausmacht. Außerdem muss die Kultur den verantwortungsvollen Einsatz von KI belohnen. Es geht nicht darum, einfach nur KI einzusetzen und dann ist alles super. Es geht vor allem auch nicht darum, dass Führungskräfte letztendlich selber KI einsetzen und sich ihre Mitarbeitenden anschauen und die setzen auch KI ein. Es gibt aber keine Regelungen dazu und alle gucken weg und hoffentlich kriegen wir dann halt unsere Aufgaben einfach jetzt schneller geregelt. Das ist unreflektierter Mist. Verantwortungsvoller Einsatz von KI muss belohnt werden. Und das macht man meistens, indem man einfach positive Beispiele nach vorne stellt, indem Führungskräfte mit positivem Beispiel halt vorangehen und zeigen, wie es denn richtig geht, wie innerhalb von kürzester Zeit schon generiert werden konnten und dass man halt einfach den Abgleich hat zwischen positiv und negativ. So soll es sein, so soll es nicht sein. Wenn dann wir die Kultur quasi wegkriegen von Hustle Culture, nimm KI, dann geht's alles schneller, dann können wir noch mehr bearbeiten. Gehört aber auch dazu, dass wir die Benefits von KI den Mitarbeitern weitergeben. Das Versprechen von KI ist ja relativ klar. Mit KI geht alles schneller, muss man weniger arbeiten, wir können uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Eine Gefahr besteht, und darüber sind sich noch gar nicht so viele wirklich klar, habe ich den Eindruck, ist, dass wenn wir Routineaufgaben an die KI abgeben und diese Routineaufgaben werden quasi durch höher qualifizierte Aufgaben ersetzt, haben wir mehr zu tun, haben wir ein eher anstrengenderes Arbeitsumfeld bekommen. Das heißt also, wenn das Versprechen ist, dass Routineaufgaben wegfallen und Routineaufgaben machen 5 Stunden pro Woche vielleicht aus, dann muss auch am Ende, müssen diese 5 Stunden weg sein. Die 5 Stunden dürfen nicht aufgefüllt werden, halt dann mit höhergradigen, komplexeren Arbeiten, weil die führen nämlich bei den Mitarbeitern zu mehr Ermüdung. Und das ist gerade ein Trend, der jetzt gerade erst so langsam startet, ne, wo die ersten KI-Agenten halt auch in Arbeitsprozessen eingesetzt werden, wo viele, viele Menschen halt in der Organisation halt mit KI anfangen zu arbeiten, merken wir, hoppala, dass wenn Routineaufgaben wegfallen, ist das erstmal gut. Aber wir dürfen das nicht wieder auffüllen mit anstrengenderen Aufgaben, weil das ermüdet die Menschen zusätzlich und entlastet sie nicht. Und das ist aber die Verantwortung einer jeden Organisation, letztendlich die Benefits von KI, wenn sie denn richtig eingesetzt wird, wenn alle geschult sind, wenn alle Lizenzen haben, wenn alle auf auch kostenpflichtige Tools halt zugreifen können, dass diese Benefits dann auch die Mitarbeitenden zu spüren bekommen. Eben, dass sie entlastet werden.
Was sollten Sie heute noch in Angriff nehmen?
Was können wir jetzt kurzfristig tun? Naja, Punkt 1, wenn Sie noch keine KI-Schulung hatten, dann brauchen Sie jetzt spätestens eine. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie vielleicht im mittleren Management sind, irgendwo auf der Hierarchie vielleicht in der Mitte sind. Sie haben vielleicht ein kleines Team, 5 bis 15 Leute. Dann brauchen Sie zunächst einmal eine KI-Schulung, denn Sie müssen wissen, wie KI genau funktioniert, wo die Limitationen sind, wo die Möglichkeiten liegen, wohin sich das Ganze noch entwickeln wird und so weiter und so fort. Das müssen Sie wissen. Punkt 1. Also fordern Sie es ein, sofern Sie noch keine Schulung hatten. Dann als nächstes sollten Sie sicherstellen, dass auch Ihr Team diese Schulung bekommt. Selbst wenn es vielleicht noch keine KI-Richtlinien gibt, wenn es vielleicht noch keine Dienstvereinbarung gibt, selbst wenn Sie jetzt vielleicht gar nicht wissen, wie KI nachher eingesetzt werden soll, brauchen Ihre Mitarbeitenden auf jeden Fall diese Bildung. Idealerweise setzen Sie sich zusammen mit Ihren Mitarbeitenden in diese Schulung rein. Als nächstes brauchen wir Leitlinien. Und da müssen Sie nicht großartig auf Ihre Organisation warten. Man neigt dazu, dann vielleicht zu warten, um was von oben halt irgendwie abzuwarten. Das brauchen Sie aber nicht. Sie können auch ganz einfach selbst ein paar Leitlinien dann zusammen mit Ihrem Team festlegen. Wie wollen wir denn als hier qualitativ mit KI arbeiten? Wie soll die Arbeit mit KI konkret aussehen? Was machen wir denn eigentlich überhaupt mit KI und was machen wir nicht mit KI? Das sind alles Fragen, die Sie sich zusammen mit Ihrem Team idealerweise in direkter Kommunikation stellen können. Naja, und auf dem Weg dorthin gibt es natürlich noch eine Vielzahl von weiteren Themen, die Sie tun können. Aber alles das ergibt sich dann erst, wenn Sie die Basis geschaffen haben. Natürlich muss Ihre Organisation halt irgendwann auch mit einer Leitlinie um die Ecke kommen. Natürlich brauchen Sie eine Dienstvereinbarung. Denn wir müssen vor allem eines für unsere Mitarbeiter, müssten wir Sicherheit schaffen. Denn Unsicherheit produziert Schatten-KI, produziert AI-Workslab, also müssten wir Sicherheit in der Verwendung schaffen. Dazu gehört Schulung, dazu gehört Leitlinien, dazu gehört eine Lizenz, dafür gehört Zugang, dazu gehört ja, die Diskussion darüber, wie KI eingesetzt werden kann, was gute Beispiele waren, was schlechte Beispiele waren. Und das können Sie aber ganz konkret heute tun.
Zum Schluss noch etwas in eigener Sache.
So, das soll es auch schon gewesen sein mit dieser Episode zum Thema AI Workslab. Das ist die erste Episode jetzt hier 2026. Im Januar erscheint noch eine weitere, zu welchem Thema, das verrate ich gleich. Allerdings gibt es auch noch eine kleine Änderung, denn ich möchte diese Folgen jetzt hier auch nicht nur als Podcast veröffentlichen, sondern auch parallel als YouTube-Video. Das heißt, wer jetzt hier in meinem Podcast jetzt gerade war, kann auch rübergehen zu dem YouTube-Kanal und dort sich das Ganze halt mit Video anschauen. Ja, es erscheint pro Monat erscheinen 2 Episoden und die nächste Episode wird zu dem Thema sein, zu der Frage, die mir immer wieder gestellt wird von meinen Teilnehmenden, wenn denn KI so allmächtig ist, wenn sie denn so viel macht, wenn die Wissensarbeit letztendlich bedroht ist, wenn alles jetzt irgendwie von der KI erledigt wird, ja, aber sagen Sie mal, dann was sollen denn dann meine Kinder noch in der Berufsausbildung lernen? Also welche Berufsausbildung sollen sie denn machen? Soll es überhaupt eine Berufsausbildung sein? Sollen sie weiter studieren gehen? Was sollen sie denn studieren? Mit dieser Frage werden wir uns halt dann in der 2. Januarhälfte ganz, ganz genau auseinandersetzen. Und genau, darauf freue ich mich schon. Das soll es bis hierhin gewesen sein. Vielen Dank und bis bald.
Auch von meiner Seite. Schön, dass Sie dabei waren. Vergessen Sie nicht, diesen Podcast zu abonnieren und dann sehen wir uns schon bald zur nächsten Episode wieder.